Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Das Haus gestopft voll, vom Keller bis unters Dach und auch noch über den Schornstein hinaus und sowieso auf dem kleinen Balkon vor der Küche. Da standen die Langlaufskier und die Winterreifen, außerdem die Nudelmaschine, der Blechschrank mit den Einmachgläsern und die Kartons mit den alten Fahrradzeitschriften. Und oben auf dem Schornstein lagen das Salatsieb und die Fernbedienung vom Fernseher. Trotzdem hätte es irgendwo im Haus sicher noch das eine oder andere Plätzchen für Pinella gegeben. Auf der Stereoanlage zum Beispiel oder im Schaukelstuhl, wenn man die Kiste mit den Wollsocken, die auf ihm stand, auf die Stereoanlage gestellt hätte. Oder in der Badewanne, falls man den Schaukelstuhl, der in der Wanne lag, auch noch irgendwie losgeworden wäre. Den hätte man ja zum Beispiel in den Mirabellenbaum hängen können. Irgendwo hätte Pinella schon noch hingepasst, zumindest zusammengerollt. Sie war sowieso nicht so groß, höchstens 1,10 Meter. Dabei war sie schon 6 und manchmal sogar fast 7. Je nach Tageszeit. Frühmorgens war sie immer ein bisschen jünger als abends, ist ja klar. Aber auf der Stereoanlage wollte Pinella nicht schlafen und auch sonst nirgends in dem winzig kleinen Haus und noch nicht mal auf dem Küchenbalkon, sondern nur in dem alten Mirabellenbaum, der mitten im Garten stand. Dort baute sie sich ein Nest aus 5 Kissen, 8 Decken und einem Duschvorhang, falls es mal regnete. Dass Pinella nicht so schnell gewachsen war wie die meisten anderen Kinder und dass sie auf einem Baum wohnte, hatte übrigens ein und denselben Grund, weil nämlich alles mit allem zusammenhängt. Und der Grund war, dass Pinella fliegen konnte. Nicht nur mit Augen zu und ich tue jetzt mal so als ob, sondern 100%ig wirklich und in echt. Ungefähr zu dem Zeitpunkt, an dem Babys krabbeln lernen, hatte Pinella angefangen zu fliegen und keiner wusste warum. Vielleicht ist unser Baby auch eine bisher unentdeckte Lebensform, hatte ihr Papa überlegt, als Pinella mit 6 Monaten und 23 Tagen zum ersten Mal den Wipfel des Affenbrotbaums umrundet hatte. Ein Flugkind sozusagen. Das glaube ich nicht, antwortete ihre Mama. Unentdeckte Lebensformen haben keine so normalen Eltern, wie wir es sind. Unser Baby ist vermutlich eine längst entdeckte Lebensform mit einer sehr speziellen Begabung. Vielleicht hast du irgendwas Komisches gegessen, als du schwanger warst, und das kommt daher, mutmaßte ihr Papa. Im Urwald weiß man ja nie. Schon möglich, meinte ihre Mama, und damit ließen sie es gut sein. Und weil Pinella in den folgenden Jahren alle Energie ins Fliegen steckte, die andere Kinder fürs Wachsen benutzten, war sie ein bisschen kleiner als die meisten anderen Mädchen und Jungen in ihrem Alter. Und im Baum wohnte sie, weil sie von dort gleich losfliegen konnte und nicht erst noch ein Fenster aufmachen musste. Ist ja klar. Übrigens flog Pinella nicht wie ein Vogel oder ein Schmetterling, Flügel aufgeklappt, ein bisschen damit gewackelt und ab nach oben, überhaupt nicht. Pinellas Fliegerei fing immer mit Schluckauf an. Danach kitzelte es sie in der Nase und kurz darauf wurden ihre Ohren knallheiß und tomatenrot. Und wenn man genau hinsah, konnte man erkennen, dass sie sich sogar ein bisschen drehten. Wie kleine Propeller. Erst dann hob sie ab und stieg wie ein Luftballon nach oben, ganz sanft und bedächtig. Man hätte noch ziemlich lange ihre Füße festhalten können, wenn man das gewollt hätte. So langsam ging das. Und wenn sie schon ziemlich weit oben war, also ungefähr auf mittlerer Schornsteinhöhe, drehte sie sich in die Bauchlage. Arme zur Seite ausgebreitet, Kopf nach oben, Beine schön lang und flog geradeaus. Falls sie mal richtig schnell vorankommen wollte, verlegte Pinella sich allerdings aufs Hundepaddeln. Kinn nach vorne gereckt, mit den Armen durch die Luft gerudert und Beinschlag auf und ab. Kennt man ja vom Schwimmen lernen, ist aber anstrengend und nichts für weite Strecken. Leider durfte Pinella in der kleinen Stadt am großen See aber nur fliegen, wenn es dunkel war. Tagsüber musste sie zu Fuß gehen, wie andere Kinder auch. Wegen der Leute. Das hatte sie ihren Eltern versprochen. Die Leute in der kleinen Stadt, hätten sich nämlich garantiert aufgeregt, wenn sie beim In den Himmel schauen ein kleines Mädchen entdeckt hätten, das hoch über ihren Köpfen Hundepaddeln machte. Vielleicht wären sie vor Schreck gegen einen Baum gerannt und hätten sich eine Riesenbeule gestoßen. Oder sie hätten sich an ihrem Apfel verschluckt, falls sie gerade einen gegessen hätten. Und das wollte ja keiner. Deshalb flog Pinella nur nachts. Also fast. Denn leider gab es ein kleines Problem bei der Sache. Und das kam, weil Pinella manchmal eben auch aus Versehen flog. Nämlich immer dann, wenn sie zu doll ans Fliegen dachte. Und man denkt ja nicht unbedingt mit Absicht an irgendwas. Und gegen aus Versehen kann man nichts machen. Das nächste Kapitel heißt, wie Pinella auf Oma Schneider aufpasste. Oma Schneider ist die mit dem Holunderbeersaft und den Honigbroten. Und dieses Kapitel lese ich euch nicht vor, sondern das nächste. Das nächste spielt in der Schule. Bei Pinella ist er extra in den kleinen Ort gekommen, um in die Schule zu gehen. Und das Kapitel heißt, wie Pinella sich mit Superman anlegte. Superman, wisst ihr, kann auch fliegen. Zwei so Flieger in der Luft, das kann ganz schön eng werden. Wenn man 2 Wochen zu spät in die Schule kommt, weil es zu Hause keinen Kalender mehr gibt, nachdem das einzige Exemplar, das man gehabt hatte, von einer gelb-grünen Meerkatze geklaut worden war. Und wenn man außerdem niemanden in der Klasse kennt, weil man die ersten 6 oder fast 7 Jahre allein mit seinen Eltern im Urwald verbracht hat, dann ist man froh, wenn man einen Nebensitzer kriegt, der nett ist und einem ein bisschen beim Eingewöhnen hilft. Und weil Pinellas Lehrerin klug genug war, das zu wissen, suchte sie so jemanden für Pinella aus. Und dieser jemand war Tore. Da könnt ihr Tore sehen. Tore. In jeder Schulstunde saß er neben Pinella. Er erklärte ihr, wie man einen Stuhlkreis macht und dass man die Flurwände nicht mit Wachsmalstiften bemalen darf, auch wenn sie hässlich angestrichen sind, und dass es unfein ist zu gähnen, ohne sich die Hand vor den Mund zu halten. Das alles konnte Pinella ja nicht wissen, weil sie immer nur mit Schimpansen gespielt hatte und die gähnen wann und wo sie wollen und kümmern sich ein feuchtes Etwas um gutes Benehmen und Stuhlkreise. Tore war der Größte in der Klasse und seine Bank stand in der hintersten Reihe, damit er niemandem die Sicht verdeckte. Pinella musste extra auf 5 dicken Kissen sitzen, um an sein Ohr ranzukommen, wenn sie ihm was zuflüstern wollte. Das Besondere an Tore war aber nicht seine Größe, sondern dass er absoluter Superman-Fan war. So dermaßen absolut, dass er nur Unterhemden besaß, auf denen Superman in seinem blau-roten Anzug vorne drauf war. Und die trug er extra über dem Pullover und nicht darunter, damit Superman auch was von der Umgebung sehen konnte und nicht nur die Innenseite von Tores Pullover. Könnte es sein, dass manche Leute das komisch fanden, doch das war Tore egal. Den brachte so leicht nichts aus der Ruhe. Aber Pinella hat es dann doch geschafft. Allerdings ganz aus Versehen und bloß, weil sie sich so über ihn ärgern musste. Nur deshalb passierte ihr ja das mit dem Fliegen. Und schuld an allem waren die Zugvögel, aber der Reihe nach. Wer kennt Vögel, die im Sommer bei uns leben und im Winter in wärmere Länder fliegen, hatte die Lehrerin eines Morgens im Sachkundeunterricht gefragt. Sofort zählten alle Kinder die Zugvögel auf, die sie kannten, und alle anderen Vögel gleich auch noch, selbst wenn die im Winter gar nicht verreisten, sondern hier blieben. Amseln, Stare, Spatzen, Meisen, Störche, Saatkrähen brüllten sie wild durcheinander. Honiganzeiger, Nashornvogel, Rotbauchpapageien, schrie Pinella. Tore kluckste und schielte sie von der Seite an. So ein Quatsch, sagte er, die gibt's doch gar nicht. Die gibt's wohl, antwortete Pinella. Ha, 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 Honiganzeiger, lachte Tore und tippte an ihre Stirn, als ob da drin ein Vogel wäre und kein Grips. Und da wurde Pinella natürlich sauer, weil er doch gar keine Ahnung hatte. Das weiß ich aber ganz sicher, dass es die gibt. Mit denen bin ich schließlich schon durch den Urwald geflogen, rief sie und dachte daran, wie sie mit einer ganzen Bande braun-weißer Honiganzeiger tagelang Flugrolle über den Affenbrotbäumen geübt hatte. Und plötzlich kriegte sie Schluck auf. Tore lachte laut. Jetzt spinnst du noch viel mehr, erklärte er. Kinder können überhaupt nicht fliegen, das kann nur Superman. Du kriegst ja schon Schluck auf vom Lügen. »Stimmt gar nicht«, schrie Pinella und es kitzelte in ihrer Nase. Sie achtete aber nicht darauf, weil sie sich so über Tore ärgerte. Was war dagegen schon ein bisschen Nasenkitzeln? Ich kann wohl fliegen. Ich kann sogar Purzelbäume in der Luft schlagen und Schlangenlinien fliegen. Und rückwärts und kopfüber kann ich auch. Und alles 100-mal besser als dein blöder Superman, schimpfte sie. Okay, das war eventuell gelogen. Sie kannte diesen Superman ja gar nicht genauer. Aber das war jetzt auch nicht wichtig. Wichtig war, dass Pinellas Ohren heiß wurden. Sehr heiß und rot, sehr rot. Und schon fingen sie an zu propellern. Deine Ohren flattern, sagte Tore erstaunt. Und da bemerkte Pinella es endlich auch. Doch es war zu spät. Sie hob schon ab. Mitten am Tag und ausgerechnet im Klassenzimmer. Oh je. Zum Glück waren die anderen Kinder immer noch damit beschäftigt, Vogelnamen zu brüllen. Davon gab es nämlich echt viele. Und wenn ihnen keine neuen Vögel mehr einfielen, schrien sie einfach die alten Namen nochmal. Und deshalb merkten sie gar nicht, was hinten bei Pinella und Tore passierte. Und die Lehrerin auch nicht. Die stand vorne an der Tafel mit dem Rücken zur Klasse und schrieb alle Vogelnamen mit. Und die Doppelten musste sie gleich wieder auswischen. Sie war so damit beschäftigt, dass sie gar nicht dazu kam, sich mal umzudrehen. Deshalb sah niemand, dass Pinella inzwischen schon mindestens 20 Meter über ihrem obersten Stuhlkissen schwebte und sich an Tores Superman-Unterhemd festkrallte, um nicht noch weiter zu steigen. Das Blöde war nur, dass Tore nicht wollte, dass sich irgendwas an ihm festkrallte oder zumindest kein Mädchen. Ein Baby-Eichhörnchen wäre eventuell okay gewesen oder ein kleines Kätzchen. Doch Pinella war zwar klein, aber ein Kätzchen war sie ganz bestimmt nicht und auch kein Baby-Eichhörnchen. Jetzt lass doch endlich meinen Superman los, schimpfte Tore und zerrte an seinem Unterhemd, um es wieder für sich zu haben. Mach ich ja gleich, versprach Pinella und schnaufte, weil es ziemlich anstrengend war, gegen das Hochschweben anzukämpfen. Und Tore hatte ja nicht mal einen Griff auf der Schulter oder eine Schlaufe, an der sie sich hätte festhalten können. Nur das Unterhemd mit Superman vorne drauf, das immer länger wurde, je doller sie dran zog. Wenn sie nur an etwas anderes hätte denken können, an irgendetwas, das nichts mit Fliegen zu tun hatte, dann hätten ihre Ohren sofort aufgehört zu rotieren und sie wäre einfach auf ihren Stuhl zurückgeplumpst. Kreistanz, Skifahren, Reiten, Wasserball, murmelte Pinella vor sich hin. Eishockey, Seilhüpfen, Kokosnuss werfen. Es half nichts, egal wie sehr sie sich auch bemühte. Sie dachte nur immer weiter ans Fliegen. Sobald sie sich vorstellte, wie sie im Kreis tanzte, hüpfte sie in Gedanken auch schon von Stern zu Stern. Wenn sie ans Skifahren dachte, rutschte sie über Wolkengebirge, die sich am Himmel auftürmten. Wenn sie ritt, galoppierte sie über einen schillernden Regenbogen, der sich weit über den Horizont erstreckte. Und wenn sie Kokosnüsse warf, flog sie ihnen gleich hinterher. Nichts, gar nichts konnte Pinella vom ans Fliegendenken ablenken. Deshalb klammerte sie sich weiter an Tore, obwohl der allmählich richtig sauer wurde. Doch schließlich tat ihre Hand von der ganzen Klammerei so weh, dass ihr nichts anderes übrig blieb, als Tores Superman-Unterhemd loszulassen. Und sofort schwebte sie nach oben, ganz langsam und bedächtig, sodass Tore jede Menge Zeit blieb, ihr fassungslos hinterher zu staunen, bis sie an die Decke des Klassenzimmers stieß. Da war dann erst mal Ende. Möglichst unauffällig klammerte sich Pinella an die Neonröhre, die dort oben hing, und hielt nach einem geeigneten Platz für den Landeanflug Ausschau. Zwischen den Schulbänken war es zu eng und vorne bei der Lehrerin war zu viel los. »Mach das Fenster auf«, flüsterte sie Tore zu, der immer noch zu ihr nach oben starrte, mit einem Mund, der vor Erstaunen so weit offen stand, dass Pinella schon Angst hatte, er kriegt ihn nie wieder zu. »Schnell, ich muss raus und irgendwo landen, wo es niemand bemerkt.« Doch es war zu spät, denn den anderen Kindern waren jetzt wirklich keine Vogelnamen mehr eingefallen und deshalb drehte die Lehrerin sich wieder von der Tafel weg und entdeckte den leeren Platz neben Tore. »Wo ist denn Pinella?«, fragte sie erstaunt. Machte Tore, weil er nicht wusste, was er darauf antworten sollte. Und da ihm einfach nichts anderes einfallen wollte als die Wahrheit, sagte er schließlich, »die hält sich an der Neonröhre fest« und zeigte nach oben. »Wie bitte?«, fragte die Lehrerin und schaute zur Zimmerdecke hoch. Dort war aber niemand, nur die Neonröhre wackelte ein bisschen hin und her. Das kam vielleicht vom Wind. »Solche Witze mag ich gar nicht«, sagte die Lehrerin und schaute Tore genervt an. »Auf eine normale Frage erwarte ich eine normale Antwort.« Tore seufzte schwer und nickte. Und während die Lehrerin zwei Mädchen aus der ersten Reihe losschickte, um im Schulhaus nach Pinella zu suchen, und Tore versuchte, sein Superman-Unterhemd wieder in Form zu ziehen, tauchte Pinella klammheimlich hinter dem Vorhang vor, wo sie sich versteckt hatte. Mit einem Ruck öffnete sie das Fenster und flog in die frische Morgenluft hinaus. Für einen kurzen, herrlichen Moment vergaß sie, dass tagsüber Fliegen ja streng verboten war, und schlug ein paar Purzelbäume hoch über dem Schulhof, bevor sie mit einem kühnen Schwung neben dem Klettergerüst landete. Dort setzte sie sich ganz still auf eine Schaukel und wartete, bis es klingelte und die Stunde vorbei war. »Und ich kann eben doch besser fliegen als Superman«, rief Pinella, als sie Tore in der großen Pause wieder traf. Tore schüttelte den Kopf. »Superman ist trotzdem besser als du«, behauptete er. »Der fliegt nämlich nicht nur zum Spaß, sondern der kämpft dabei für Recht und Gerechtigkeit. Deshalb ist er ein fliegender Superheld und du bloß ein fliegendes Mädchen.« »Pö«, machte Pinella beleidigt, »ich bin ja wohl ein viel größerer fliegender Superheld, denn ich habe Oma Schneider vom Fischteich weggerettet und das war sogar nachts.« Doch da lachte Tore bloß, weil es bei Recht und Gerechtigkeit bestimmt nicht darum ging, Omas zu retten, sondern fiesen Schurken das Handwerk zu legen. Aber das konnte Pinella ja wohl auch, da war sie sich ganz sicher und das würde sie diesem Tore schon noch zeigen. Es gibt jetzt noch das Kapitel, wo Pinella Tore mal so richtig zeigt, was sie alles drauf hat. Kannst du mir mal kurz sagen, wie viel Uhr es ist? Kann ich noch lesen? 20, ah, dann schaffe ich noch. Dann schaffe ich noch das vierte Kapitel und da ist Pinella wirklich der ganz große Held. Das, was sie sich gewünscht hat. Wie Pinella für Recht und Gerechtigkeit kämpfte. In der kleinen Stadt am großen See war nachts eine ganze Menge los, auch wenn alle Menschen schliefen. In der hohen Tanne am Waldrand gaben zwei Käuzchen ein Konzert. Eine Igelfamilie spielte zwischen Oma Schneiders Himbeerbüschen Verstecken. Das Wildschweinrudel grunzte unten am See und pflügte eifrig die Liegewiese um und Matzes Katze strich ruhelos durch die Straßen und gab auf alles Acht. Jeder hatte zu tun. Nur Pinella saß auf dem Schornstein ihres Hauses und wollte noch nicht mal Purzelbäume schlagen. So schlechte Laune hatte sie. Denn wie sollte sie bitte schön einen fiesen Schurken auftreiben, dem sie das Handwerk legen konnte, wenn nachts kein einziger Mensch mehr unterwegs war? Tag für Tag konnte sie sich morgens in der Schule Tores Fragerei anhören, der wissen wollte, wann sie denn endlich mit ihrem Kampf für Recht und Gerechtigkeit beginnen wollte. Und dieser Superman auf seinem Unterhemd grinste ganz frech dazu. Das nervte vielleicht. Doch eines Morgens guckte Superman viel weniger frech, als Pinella Tore vor dem Klassenzimmer traf. Und das lag daran, dass er nur noch ein Auge hatte. Auf dem anderen war was Weißes. Pinella rückte näher an ihn heran, um sich das anzusehen. »Was machst du denn?«, fragte Tore und zog den Bauch ein, weil er Angst hatte, Pinella wollte seinen Superman beißen. Aber da hob sie auch schon den Kopf und hielt ein patschnasses kleines Kügelchen in der Hand. »Das da hatte dein Superman am Auge«, sagte sie und hielt es Tore hin. »Wo hast du das denn her?« Tore wurde knallrot. »Von gar nirgends«, sagte er barsch und schnippte das Kügelchen so weit weg, wie es nur ging. Mehr wollte er dazu nicht sagen, obwohl Pinella ihn immer wieder danach fragte. Und weil das doch irgendwie komisch war, schlich Pinella Tore hinterher, gleich als der Unterricht zu Ende war. Tore wohnte am Stadtrand, ziemlich weit weg von der Schule. Man musste erst über den Marktplatz laufen und dann mindestens an 20 Geschäften vorbei und danach durch eine Siedlung, in der wunderschöne bunte Häuser standen und dann noch weiter, bis die Häuser schäbiger und viel größer wurden und es keine kleinen netten Gassen mehr gab, sondern nur noch die große Straße, die aus der Stadt hinausführte. Und ungefähr da wohnte Tore. Am Anfang war es Pinella leicht gefallen, hinter ihm herzuschleichen, weil es genug Menschen gab, zwischen denen sie sich verstecken konnte, so klein wie sie war. Aber an der großen Straße wurde es schwierig, weil dort fast niemand mehr unterwegs war. Und außerdem drehte Tore sich jetzt ständig um und spähte unruhig hinter sich. Immer wieder musste Pinella sich blitzschnell hinter ein geparktes Auto ducken oder in einem Busch am Wegrand springen, damit er sie nicht entdeckte. Und gerade als sie mal wieder hinter einem geparkten Auto saß und darauf wartete, dass Tore sich endlich wieder umdrehte und weiterging, brach ein lautes Gebrüll los. Eine ganze Horde Jungs rannte aus einer Hofeinfahrt heraus und steuerte direkt auf Tore zu. »Hey Superman, wart auf uns«, johlten sie, »zeig uns deine Superkräfte.« Tore kriegte kreisrunde Augen vor Angst und fing an zu rennen. Aber die Jungs waren viel schneller als er. Sie holten ihn sofort ein. Mit wildem Kriegsgeschrei umkreisten sie ihn und hielten ihn an seinem Superman-Unterhemd fest. Tore hatte keine Chance, ihnen zu entkommen, denn er war vielleicht der Größte in seiner Klasse, aber die Jungs waren trotzdem viel größer als er. Bestimmt waren sie schon in der dritten und außerdem waren sie zu fünft und Tore war nur einer. Deshalb schlug er einfach nur die Hände vors Gesicht und rührte sich nicht mehr. Pinella schaute sich das an und es gefiel ihr überhaupt nicht. Empört sprang sie hinter dem geparkten Auto vor und rannte auf die fünf Jungs und Tore zu. »Lasst sofort meinen Freund in Ruhe«, brüllte sie und war mindestens so laut wie eine ganze Horde aufgeregter Schimpansen. Aber das war den Jungs egal. Sie schubsten Pinella einfach zur Seite und stellten sich noch enger um Tore. Blitzschnell zogen sie kleine Röhrchen aus ihren Hosentaschen, die früher mal Tintenkiller gewesen waren, bevor sie sie vorne und hinten abgeschnitten hatten. Und in die stopften sie jetzt kleine weiße Kügelchen, die genauso aussahen wie das Ding, das Tore an seinem Unterhemd kleben gehabt hatte. Sie hielten die Röhrchen an ihre Lippen und pusteten alle gleichzeitig und mit voller Kraft direkt auf Superman. Mann, war das fies. Und Tore hielt sich immer noch die Hände vors Gesicht und machte keinen Mucks. Aber Pinella, wütend quetschte sie sich zwischen die Jungs und trat dem größten von ihnen mit Schwung gegen das Schienbein. »Aua«, sagte der und schaute erstaunt auf sie herab. »Was hast du denn? Wir machen doch nur Quatsch. Wir tun deinem Superman schon nichts.« Er pustete noch eine letzte Ladung Kügelchen auf Tore und dann packte er sein Blasrohr endlich wieder ein. Die anderen machten es ihm nach. »Bis morgen früh dann, Superman«, riefen sie und rannten lachend davon. Tore nahm die Hände von den Augen, aber er schaute Pinella nicht an. Mit spitzen Fingern pflückte er Papierkügelchen für Papierkügelchen von seinem Unterhemd. »Die machen die mit klebriger Spucke«, flüsterte er. »Die kauen das Papier ganz nass und dann pusten sie es durchs Blasrohr. Immer auf Superman, das ist so gemein.« »Warum hast du mir das denn nicht gleich heute Morgen gesagt?«, fragte Pinella finster. »Dann hätte ich mich besser vorbereiten können.« Tore hob den Kopf und schaute sie an. »Als ob du was dagegen machen könntest«, sagte er. »Mehr als dein blöder Superman auf jeden Fall«, schimpfte Pinella. »Der hat dich ja völlig im Stich gelassen.« »Warum musst du mich denn jetzt auch noch ärgern?«, schrie Tore. »Lass mich doch einfach in Ruhe.« Und damit stiefelte er wütend davon. Pinella ließ ihn gehen, denn sie hatte einen Plan. So schnell sie konnte, rannte sie zu Oma Schneider. Den restlichen Nachmittag und noch den ganzen Abend lang saß sie bei ihr in der Küche und kam erst wieder zum Vorschein, als es draußen schon dunkel geworden war. Mit einem riesengroßen Honigbrot in der einen Hand und einer prallvollen Plastiktüte in der anderen flog sie auf ihren Mirabellenbaum. Und zum ersten Mal, seit sie in die kleine Stadt am großen See gekommen war, verzichtete Pinella auf jede weitere Nachtfliegerei und kuschelte sich in ihr Nest, um schnell einzuschlafen. Denn am nächsten Morgen wollte sie sehr früh aufstehen. Als die Sonne noch gar nicht richtig aufgegangen war, wühlte sich Pinella schon aus ihrem Nest und fischte einen kornblumenblauen Gymnastikanzug, einen tomatenroten Umhang, könnte alles sehen, und eine riesengroße Flasche Holunderbeersaft aus der Plastiktüte, die sie von Oma Schneider mitgenommen hatte. Vorne auf dem Gymnastikanzug prangte ein knallgelbes S, das richtig gefährlich aussah, und drumherum war eine rote Borte, die Oma Schneider ganz wunderbar hingekriegt hatte. Pinella streifte den Anzug über, klemmte sich die Flasche Holunderbeersaft unter den Arm und flog los. Natürlich war tagsüber Fliegen verboten, aber das galt bestimmt nicht für Superman, da war sich Pinella sicher. Der erschreckte schließlich niemanden mehr, weil alle ihn schon kannten. Wenn der am Himmel auftauchte, freute sich jeder und winkte ihm zu. Außer den Schurken natürlich. Und falls es dann eventuell doch nicht der echte Superman war, der über den Straßen kreiste, sondern ein kleines Mädchen, das zufällig so aussah wie Superman, war das doch eigentlich auch egal, solange es niemand wusste. Und deshalb flog Pinella an diesem frühen Morgen durch die helle Sonne über die Schule, den Marktplatz und die kleine, nette Siedlung hinweg, bis sie zu der großen Straße an der Tore entlang lief, kam und sich immer wieder umdrehte. Nach oben sah er nicht. Die fünf Jungs übrigens auch nicht, die sich hinter einer Litfaßsäule versteckt hatten und ihre Blasrohre schon in der Hand hielten, um Tore anzupusten. Deshalb sah auch keiner von ihnen, was passierte. Hoch über der Straße zog Superman seine Kreise und hielt eine große Flasche Holunderbeersaft im Arm. Und genau in dem Moment, als die fünf Jungs hinter der Litfaßsäule hervorkamen und auf Tore zuliefen, ging er in den Sinkflug und stürzte auf sie. Watsch! Eine Riesenwelle schäumender Holunderbeersaft klatschte auf die Jungs nieder. Sie keuchten vor Entsetzen und dann fingen sie an zu schreien. Das ist Blut, brüllten sie. Jemand hat uns mit Blut übergossen. Mit schreckgeweiteten Augen schauten sie nach oben. Doch da war gar niemand. Denn Superman hatte sich natürlich schon längst in der großen Birke versteckt, die neben der Litfaßsäule stand. Aufgeregt durchsuchten die Jungs die Büsche am Wegrand, ob sich dort vielleicht ein Blutwerfer verborgen hatte, bis sie endlich merkten, dass es gar kein Blut war, das an ihnen klebte, sondern schrecklich bitterer Holunderbeersaft. Das war auch nur ein bisschen besser und woher er gekommen war, wussten sie immer noch nicht. Nach oben schauten sie nicht mehr und so sahen sie die kleine Hand auch nicht, die plötzlich zwischen den Birkenblättern auftauchte und ein Stück weißes Papier nach unten segeln ließ. Sie entdeckten den Zettel erst, als er direkt neben ihren Füßen gelandet war und schauten misstrauisch hoch. Aber die kleine Hand war nicht mehr da. »Hände weg von Tore, sonst kommt noch mehr von oben«, stand in dicken, fetten Buchstaben auf dem Stück Papier. Und da kriegten sie es mit der Angst zu tun und machten, dass sie wegkamen, bevor noch Schlimmeres passierte. Nur Tore blieb stehen und lächelte glücklich. Denn als er in den Himmel geschaut hatte, war es ihm doch tatsächlich so vorgekommen, als ob ganz weit oben etwas Kornblumenblaues mit tomatenrotem Umhang entlang geflogen war. Und wenn ihn nicht alles täuschte, hatte es wilde braune Locken gehabt und sehr rote Ohren und womöglich sogar eine Zahnlücke, die in der Morgensonne blinkte. Und da fliegt sie davon, zu ihrem nächsten Abenteuer vielleicht. Das war's. Danke fürs Zuhören.
Eins, zwei, drei. Eingeschalten, gut. Ich begrüße Sie. Mein Name ist Albert Wendt und ich lese Ihnen zwei Kapitel aus meinem neuen Buch Henrikes Dachgarten vor. Ohne Faxen lese ich 20 Minuten, habe also noch einige Minuten, um Sie vorher, um euch Kinder, vorher auf den Schauplatz der Geschichte, nämlich auf das Dach der krummen Sieben zu führen und dort einige Mitspieler der Geschichte vorzustellen. Die krumme Sieben heißt genau ausgesprochen krumme Gasse Nummer 7. Und dort auf dem Dach dieses Hauses ist ein kleines Wunder. Da ist ein wunderbarer Dachgarten. Und in der Mitte dieses Dachgartens stehen zwei zauberhaft schöne Birken, junge Birkenbäume. Eines Nachts tauchten sie auf.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.